Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer in der Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute: Segnungen in der Familie. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif. Jeden Sonntag empfangen wir in der Heiligen Messe den Segen des Priesters für die kommende Woche. Es gab sogar mal einen Mann namens Jakob und er wurde zum Betrüger an seinem Bruder und seinem Vater, weil er unbedingt den Segen seines Vaters erlangen wollte. Gottes Segen lautet vielfach in Briefen ein Wunsch zum Abschied, ein Gruß, der Glück bringen soll und der einfach das Gute auf den Empfänger herabrufen soll. Was bedeutet es aber genau, gesegnet zu werden? Was bedeutet der Segen in der Familie, auch für die Kinder? Gesprächsgast der heutigen Sendung ist Frau Magister Maria Prügel. Sie ist Familienreferentin im Referat Ehe und Familie in der Diözese Salzburg. Grüß Gott, Frau Magister Prügel.
Ja, guten Morgen, grüß Gott, Frau Karif und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Frau Magister Prügel, Sie sind auch Mitbegründerin der österreichischen Initiative Hauskirche mit Familienbischof Klaus Küng. Was ist denn Inhalt dieser Initiative Hauskirche?
Ja, das ist eigentlich eine wunderbare Sache, weil Hauskirche ist für viele kein Begriff. Für viele ist das sehr fromm und man kann es übrigens auch wirklich viel zu fromm aufziehen. Aber im Prinzip ist es ein tolles Projekt, weil jede Familie, jedes Ehepaar wird bei der Hochzeit, bei der Trauung, empfängt es einen Segen dazu und es wird wirklich, die beiden werden geweiht in ihrem Haus, in ihrer Ehe, in ihrem Haus, in ihrer Familie, Hauspriester zu sein. Jede Familie ist sozusagen ein familiäres Heiligtum, eine Hauskirche. Und weil, also die Hauskirche geht eigentlich zurück auf die Urkirche und eigentlich noch weiter zurück, denn bevor die Kirche in Basiliken den öffentlichen Dienst sozusagen aufnehmen konnte. Wir wissen, dass mit Konstantin dem Großen 313 bis dorthin war ja eine schwere Verfolgungszeit für die junge Kirche. Und zuvor schon hatte sich das Christentum in Häusern, in Familien, in großen Familien zum Teil ausgebreitet. Und bevor die Kirche in Basiliken sich manifestieren konnte, war sie bereits in Häusern und deshalb auch der Name Hauskirche tätig. Man könnte es jetzt wieder ganz vereinfacht sagen, eine Hauskirche ist eine wirklich praktizierende christliche Familie.
Und dazu gibt die Initiative Hauskirche Anleitungen?
Und dazu gibt die Initiative Hauskirche erstens Bildung, damit die Ehepaare eigentlich hören, zu welcher großen Sendung und Aufgabe sie berufen sind. Es braucht also wirklich Katechese, damit die Identität gestärkt wird. Wir sind also nicht nur ein frommes Ehepaar, sondern wir sind eine Hauskirche mit hauspriesterlichen Aufgaben, wie ich schon sagte, und einer bestimmten Weihe. Und dazu, das braucht aber das wichtige Wissen. Es gibt ja auch Missverständnisse. Manche glauben, die Hauskirche bedeutet, man muss eine eigene Kapelle im Haus haben oder die Familie soll möglichst so fromm oder genauso eine Spiritualität haben wie ein Kloster. Das ist alles überhaupt nicht wahr. Das ist ganz anders. Die Kapuziner und die Franziskaner und die Priester haben ihre priesterliche Spiritualität und die Familie hat die familiäre und eheliche Spiritualität. Und dazu gehört eben die Hauskirche. Das heißt also, zunächst ist es Wissen. Es braucht im Prinzip eine Katechese zum Ehesakrament. Das ist übrigens heute insgesamt sehr wichtig, aber unter dem Aspekt eben Hauskirche und Hauspriestertum noch einmal ganz besonders. In zweiter Linie braucht es dann praktische Anweisungen, wie eine Familie, wie eine christliche Familie in ihrem Haus das Kirchenjahr feiert zum Beispiel, und zwar das ganze Kirchenjahr, nicht nur Ostern und Weihnachten, sondern das ganze Jahr über, oder etwa wie Segnungen, eigentlich welche Möglichkeiten von Segnungen es gibt, oder auch bestimmte, eigentlich alle Ereignisse in Ehe und Familie, sollen nicht nur irgendwie säkular bewältigt werden, sondern sollen genützt werden zur Katechese. Was bedeutet zum Beispiel, was bedeutet es eigentlich die Geburt und die Taufe, aber auch das christliche Sterben? Das alles zusammen braucht dann wirklich wieder viele praktische Anweisungen, wie Hauskirche unverkrampft, aber froh und schön und reich gelebt wird. Und das alles war das Ansinnen dieser Initiative, die übrigens vor ungefähr 10 Jahren begonnen hat und zurzeit, jetzt ist es also das 10. Jahr, es fließt es hinein in ein noch größeres Projekt, das nennt sich Christliche Familien heute, ist auch eine Initiative vom Familienbischof von Österreich, vom Bischof Köng. Aber 10 Jahre lang hat diese Initiative Hauskirche mit einigen Arbeitskreisen und mit einigen großen Symposien ihre Kinderschuhe sozusagen gegangen und ist inzwischen einfach erwachsen geworden. Es waren 3 Arbeitskreise und mein Arbeitskreis, der also vor 10 Jahren begonnen hat, der lautete eben Familie und Katechese. Katechese, das alte Wort für Glaubensweitergabe, davon kommt das Wort Katechismus.
Unser Thema heute heißt ja Segnungen in der Familie, also ein ganz wichtiges und elementares Element der Hauskirche. Was aber ist denn genau ein Segen?
Ja, der Segen gehört zu den Sakramentalien. Der Segen ist ein sehr beliebtes und vor allem wirksames Gebet. Der Segen ist Gebet. Und der gebildete Katholik eignet sich dann dazu auch das nötige Wissen an, damit das Gebet und das Ritual auch richtig sind und daher der Segen fließen kann. Denn auch der Segen hat sein Naturgesetz. Der Segen gehört in die Sakramentalien. Die Sakramentalien fallen in die Zuständigkeit des Taufpriestertums. Da kann man wieder nachlesen in der Heiligen Schrift. Lukas 6, 22 oder 1. Petrus 3, 9 und noch einiges mehr. Also das Segnen gehört zu den Sakramentalien. Sakramentalien sind eingesetzt von der Kirche und es wird das Gebet der Kirche wirksam. Im Unterschied zu den Sakramenten, die eingesetzt sind von Christus und daher der Segen von Christus kommt. Also die Sakramentalien sind von der Kirche eingesetzt und sie sind heilige Zeichen. Daher auch das Ritual und es ist wichtig, das richtige Ritual. Und sie sind also heilige Zeichen, die in einer gewissen Weise die Sakramente also nachahmen. Sie sind Wirkungen, besondere Wirkungen, und zwar geistlicher Natur. Durch diese Zeichen, die Zeichen sind wichtig, nicht so sehr für Gott, Gott braucht die Zeichen nicht, der Mensch braucht sie, der Mensch braucht diese Zeichen, weil er ist ein Mensch mit Sinnen, er muss sehen und riechen und fühlen und hören können. Also diese Zeichen, durch diese Zeichen werden die Menschen bereitet, die eigentliche Wirkung der Sakramente aufzunehmen. Zugleich wird durch solche Zeichen das Leben in seinen verschiedenen Gegebenheiten geheiligt. Und darum ruft die Kirche, wenn sie einen Segen erteilt, den Namen Jesu an und macht dabei für gewöhnlich das heilige Zeichen des Kreuzes. Und jetzt habe ich einfach zitiert den Katechismus der katholischen Kirche, die Nummer 1676. Segnen ist also eine göttliche Handlung, die Leben schenkt und im Vater, im himmlischen Vater ihren Ursprung hat. Segen ist Wort und Gabe. Auf den Menschen bezogen bedeutet das Wort Segen Anbetung und Selbstübergabe an den Schöpfer in der Danksagung. Das wieder war jetzt ein Zitat aus dem großen Segensbuch der Kirche, dem sogenannten Benedictionale.
Also der Segen ist ein besonderes Gebet und Sie haben gerade schon erwähnt, es gehören bestimmte Zeichen dazu, auf die Gott nicht angewiesen ist. Aber Sie sagten gerade der Mensch, weil der Mensch Sinnesorgane besitzt und die auch mit ins Gebet einbezogen werden müssen, damit der Mensch sozusagen versteht, dass er betet. Kann man das so sagen?
Ja, und damit er sieht, wenn jemand ganz still nur für sich betet, sagen wir so, meditiert, dann ist das ein persönliches Gebet. Aber in einer Gemeinschaft braucht es Zeichen, dass jetzt der Segen erbeten wird und auch fließen kann. Dazu gehört eben die Geste, also das Kreuzzeichen, dazu gehört auch das Weihwasser, dazu werde ich auch gerne noch etwas sagen. Das Weihwasser ist deshalb wichtig, weil für den gläubigen Verbraucher des Weihwassers wird das Gebet der Kirche wirksam.
Nun ist ja der Segen ein besonderes Gebet. Segen, es gibt ja auch den Vornamen Benedikt, der Gesegnete, oder Benedicare heißt doch auch Gutsagen.
Ja, genau. Benedicere, also.
Benedicere, genau.
Genau, das heißt Gutes Zusagen.
Gutes
und
Zusagen.
Und das nicht nur in meinem Namen oder irgendwie säkularisiert, also alles Gute und gute Reise, sondern ich sage dir von Gott her seinen Segen und sein Geleit zu. Sein Wort, also ich bin sozusagen transparent und als Eltern haben wir das in besonderer Vollmacht für die Kinder. Wir werden ja später noch drauf kommen, ich habe selber eine solche Erfahrung mit dem durch den Segen meiner Mutter, der sich wirklich erfüllt hat und deshalb sage ich immer voll überzeugend, der elterliche Segen ist ein starkes Gebet. Gott sieht auf diese Verheißung und auf diese Zusage und erfüllt sie. Er bindet sich da an das Hauspriestertum der Eltern.
Vielleicht können Sie Ihre Erfahrungen ja jetzt schon mal erzählen.
Ja, das mache ich ganz gerne. Ich bin nicht verheiratet und ich habe 5 Geschwister. Ich hätte sehr gern geheiratet, sehr gerne Kinder gehabt, sehr gern Familie. Und in dieser Zeit, das ist dann eine längere Zeit, bis man das akzeptiert, dass man selber eine andere Berufung hat. Das ist sehr schwierig, das bestätigen mir Menschen in meiner eigenen Situation sehr oft. Also ich wollte gerne eine Familie. Und als dann zu diesen Familienfesten wie Muttertag, Weihnachten, Ostern und so weiter, sind meine Geschwister dann immer wieder gekommen, jeder hat wieder ein weiteres Kind mitgebracht, die Familien sind einfach gewachsen, es war viel Leben da. Und ich habe einfach nach und nach akzeptieren müssen, dass ich selber offensichtlich einfach niemand gefunden habe. Und daher waren diese Familienfeiern für mich immer auch ein bisschen traurig. Und an einem Muttertagabend, als dann meine Geschwister, die in der Nähe von meinem Elternhaus auch alle wohnen, ich selber fahre dann nach Salzburg, das sind 200 Kilometer, ich fahre dann immer als Letzte weg. Und meine Mutter hat einfach gemerkt, dass ich einfach sehr traurig bin und wahrscheinlich hat sie das schon öfter bei diesen Anlässen gemerkt. Und als alle weggefahren waren, meine Geschwister, hat mich meine Mutter in einer ganz schlichten Weise zur Seite genommen und hat gesagt, Maria, du hast eine andere Berufung. Du wirst Mutter vieler Kinder werden und ich segne dich dazu. Und sie hat den Weihwasser genommen und mir in einer ganz schlichten Weise diesen Segen gegeben und ich habe den gar nicht wirklich ernst genommen, es ist ja schon lange her jetzt auch, und ich habe gedacht, naja, das ist eine der üblichen Tröstungen, wie meine Mutter das halt gut kann. Und wenige Monate später bin ich hineingewachsen in die Tätigkeit, also das war dann der Beginn der Tätigkeit, die ich heute habe. Ich habe damals dann begonnen, mich mehr auseinanderzusetzen mit der Frage der natürlichen Empfängnisregelung, mit biblischem Menschenbild. Und tatsächlich hat das ja mit Kindern zu tun. Und ich habe inzwischen ja viele, viele Kurse Land auf Land ab gehalten. Und es ist eine Erfahrung, dass Ehepaare, dass Familien, die mit dieser Lebensweise, mit dieser biblischen Lebensweise, Lebensart zu leben beginnen, in der Regel wieder eine größere Familie wollen. Also nicht, weil die Methode nicht funktioniert, sondern weil sie den Segen entdecken, was es heißt, Kinder sind ein Segen. Und so kann ich das schon sagen. Das ist wirklich eingetroffen. Ich bin Mutter vieler Kinder geworden. Kleinerer und größerer. Weil man natürlich dann bei diesen Kursen auch viel sehr persönliches Gespräch hat. Und so kann ich sagen, ich bin Mutter vieler Kinder geworden. Und daher das ist meine eigene Erfahrung mit dem Elternsegen.
An dieser Stelle wollen wir ein wenig Musik hören und danach darüber sprechen, was der Elternsegen für Kraft entfaltet und wie er sie am besten entfalten kann. Segnungen in der Familie, so lautet das Thema unserer heutigen Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Katja Karif und Gesprächsgast der heutigen Sendung ist Frau Magister Maria Prügel. Sie ist Familienreferentin in der Diözese Salzburg. Ja, Frau Magister Prügel, Sie haben ja gerade ein eigenes Erlebnis geschildert, wie Ihre Mutter Sie gesegnet hat und wie Sie auch gespürt haben, dass dieser mütterliche Segen in Ihrem Leben seine Kraft entfaltet hat. Nun ist es sicherlich in einer Familie ein ganz wichtiger Segen, der Segen für die Kinder. Denn das Leben der Kinder ist uns wertvoll und natürlich auch mit vielen Sorgen belastet. Besonders wenn die Kinder größer werden und erste eigene Schritte unternehmen. Wie kann man denn seine Kinder segnen, ganz konkret im Alltag, im täglichen Leben?
Ja. Da gibt es, ich habe da ganz lustige Einteilungen auch gefunden, aber bleiben wir zunächst einmal eigentlich beim täglichen Segnen. Das tägliche Segnen ist im Prinzip, dass Eltern dem Kind mit Weihwasser das Kreuzzeichen auf die Stirne, Mund und Brust geben und dabei eines der Segensgebete sprechen. Und da gibt es ja verschiedene kürzere und längere. Der Herr sei mit dir und beschütze dich. Oder es segne dich der allmächtige Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also ich habe da einige in diesem Buch, aus dem ich jetzt übrigens auch meine Notizen nehme, ist das ein Kapitel und da sind auch mehrere Segnungen angeführt. Das ist also das tägliche Segnen. In der Regel, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, zur Schule, zum Kindergarten oder wenn sie dann auch schlafen gehen, das ist einfach dieses tägliche Segnen, das tägliche, einfache Segnen. Es gibt dann auch die feierliche Kindersegnung. Wir kennen das, glaube ich, viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen das von den Segnungen in der Kirche, diese feierliche Kindersegnung. Ich glaube, wenn ein Bischof in eine Pfarre kommt, dann gibt es immer noch die Kindersegnung. Oder am Fest unschuldige Kinder, 28. Dezember, wird das auch praktiziert. Dann gibt es den Elternsegen zu besonderen Anlässen, zum Beispiel bei der Hochzeit oder ich selber habe auch einen Bruder, der Priester ist, bei der Primiz. Es gibt ein sehr schönes Foto, wie meine Eltern dann meinen Bruder bei der Primiz gesegnet haben und ihn auch entlassen haben. Also im Prinzip immer, wenn ein Kind das Elternhaus endgültig verlässt oder für alle wichtigen Entscheidungen des Lebens, da geben dann die Eltern und können die Eltern einen besonderen Segen geben, weil sie natürlich Gottes Segen besonders erflehen, wenn man bedenkt, was Eltern befürchten und denken und hoffen, wenn ein Kind das Elternhaus endgültig verlässt. Da gibt es dann den besonderen Segen. Auch da habe ich wieder Segensgebete zusammengetragen. Jetzt habe ich da noch eine ganz schöne, auch wahre Begebenheit von einer anderen Familie in diesem Buch hier aufgenommen. Mein Buch heißt übrigens Die Kirche erwacht in den Häusern und die Segnung in der Familie ist da ein Kapitel, das Kapitel 7. Diese Mutter, diese Eltern haben auch eine größere Familie gehabt und die nennen, die Söhne haben das Buch geschrieben über ihre Eltern und über ihre Hauskirche Leben in ihrer Familie. Und die nennen es übrigens der kleine und der große und der nachgeschickte Segen. Der kleine Segen, habe ich schon gesagt, das ist der tägliche Segen. Der große Segen, das ist bei den besonderen Anlässen. Und jetzt kommt noch der sogenannte nachgeschickte Segen. Was ist denn das? Ja, diese Söhne dieser Familie haben erzählt, dass die Eltern am Abend zu einer ganz bestimmten Zeit, nämlich um 8 Uhr abends, gehen die beiden Eltern zur Bildgalerie, sagen wir besser so, wo von ihren Kindern ein Foto aufgestellt ist, und die Kinder und die Eltern beten gemeinsam um 8 Uhr abends für die Kinder ganz besonders. Sie rufen ihre Schutzengel an, sie bitten Gott um den Segen und geben dann jedem Kind mit Weihwasser auf dem Foto sozusagen einen Segen und beten eine Zeit lang. Die Kinder außer Haus, sie wissen, um 8 Uhr abends sind wir als Familie verbunden durch das Segnen, durch dieses Segensgebet. Das ist zum Beispiel der nachgeschickte Segen. Das sagt übrigens auch unsere Mutter immer, auch auf die Entfernung: Ich segne euch. Und zu den besonderen Anlässen, da ruft man sie dann noch an und bittet sie dann auch noch einmal um einen Segen. Also noch einmal, nicht 8 Uhr abends war das, sondern doch 8 Uhr abends, ja. Da hat sie dann ihre Kinder auf die Entfernung gesegnet. Dann gibt's aber den Segen noch, übrigens, weil ich schon sagte, also, und die Kinder irgendwo draußen in der Welt, die wissen das. Jetzt ist es 8 Uhr abends. Ich nehme mal an, die haben das verbunden mit dem Engel des Herrn, den man ja auch um 8 Uhr betet, um 8 Uhr abends, weil der Tag sich da zu Ende geneigt hat und eigentlich die Nacht beginnt. Und dann eignet sich das ganz gut, wenn man das mit dem Segen für die Kinder verbindet. Die Kinder wissen übrigens auch, und jetzt lese ich vor eine ganz kurze, ein kurzes Zitat von Papst Benedikt, der erzählt hat, also was es bedeutet, dass die Kinder um den Segen ihrer Eltern wissen. Und er erzählt, ich zitiere, er sagt: Ich werde nie vergessen, mit welcher Andacht und welcher inneren Zuwendung Vater und Mutter uns Ratzingerkindern, sozusagen uns Kindern, wenn wir fortgingen, mit dem geweihten Wasser das Kreuz auf Stirn, Mund und Brust zeichneten. Dieser Segen war ein Geleit, von dem wir uns geführt wussten. Die Versicherung des Gebetes der Eltern, das mit uns ging, und die Gewissheit, dass dieses Gebet vom Segen des Erlösers getragen ist. Der Segen war auch ein Anspruch an uns, uns nicht aus dem Raum des Segnens fortzubewegen, fortzugehen. Nicht aus dem Raum dieses Segens fortzugehen. Segnen ist eine priesterliche Gebärde, und so spürten wir Kinder in diesem Kreuzzeichen das Priestertum der Eltern, seine besondere Würde und Kraft. Soweit also zur Kindersegnung. Dann kommt natürlich das Segnen, das war also jetzt das Segnen von Personen. Aber wir alle kennen auch die Segnung von Haus und Wohnung. Und da gibt es besondere Zeiten und besondere Formen. Dazu kommen wir, glaube ich, noch. Es gibt noch einen Segen, den ich auch erwähnen möchte. Frau Karif hat ja schon angesprochen am Anfang der Sendung, dass der Segen im Alten Testament so begehrt war, so hochgeschätzt, dass darum auch ein Betrug geschehen ist an den Vater Jakob. Ich möchte noch einen Segen zitieren, auch aus dem Alten Testament, wo die 12 Söhne Jakobs sich um das Sterbebett ihres Vaters versammelt haben, und der alte Vater hat jedem dieser 12 Söhne, die ja dann die 12 Stämme geworden sind, einen besonderen Segen gegeben. Man muss sich vorstellen, wie gut ein Vater seine Söhne kennt, ihre Stärken und ihre Schwächen. Und er hat sie gesegnet, die einen mit einer gewissen Verweis, also zur Mahnung zur Zurückhaltung, die anderen gestärkt und einem davon einen besonderen Auftrag gegeben, der ja dann auch in dem Stamm wurde ja dann auch der Erlöser geboren. Also der Segen auch zum Abschied des Lebens, also der Segen auch auf dem Sterbebett. Auch da gibt's in diesem Buch ein wunderbares Zeugnis, das also wirklich passiert ist. Das nennt sich mit der Überschrift Mutters letzter Segen, weil eben Eltern und wiederum sind es auch die Mütter, haben natürlich eine ganz besondere Intuition, die ihren Kindern zum Abschied noch einmal einen besonderen Segen geben. Aber jetzt wenden wir uns dann, glaube ich, zu den Segnungen von Haus und Wohnung. Ist das richtig, Frau Karin?
Frau Magister Prügel, da würde ich vorschlagen, wir laden unsere Hörerinnen und Hörer ein und hören vorher noch ein wenig Musik und wenden uns dann genau dem zu, was Sie gerade schon gesagt haben, nämlich den Segnungen von Haus und Wohnung. Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe, Segnungen in der Familie, das Thema heute. Gesprächsgast ist Frau Magister Maria Prügel. Sie ist Familienreferentin im Referat Ehe und Familie in der Diözese Salzburg. Mein Name ist Katja Karif und wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung, nämlich Frau Liliane aus Luxemburg. Grüß Gott, Frau Liliane.
Ja, grüß Gott. Ich bin ein bisschen aufgeregt. So. Ich bin auch in einer Großfamilie. Also ich habe auch 5 Geschwister und ich bin die dritte, als wir klein waren. Ne? Ja, zum Beispiel, dann kam mein Vater auch immer gegen Abend und sagt meine Mutter immer noch, sagt noch zu ihnen, soll beten und so. Ja, ja. Bis auf einmal. Und ich habe auch einen Onkel, der ist Jesuit, der war in Indien, bei der Mutter Teresa und, ne? Ich wollte sagen, und in der Familie ist so viel Streit, ich mit meiner Mutter verstehe ich mich überhaupt nicht jetzt, sie gehen zwar in die Kirche, aber, und jetzt ist sie auch psychisch krank, mein Vater ist 88, und sie ist 9 Jahre jünger. Ich lebe jetzt alleine und ich bin auch in der, also wir haben nicht depressiv, nennt man das. Aber momentan bin ich nicht depressiv. Und gestern war ich bei den Charismatikern. Ich habe nicht lange geschlafen. Ich war schon ich bin jetzt ein bisschen müde. Und ich habe dann nicht, wenn ich depressiv bin, bin ich wirklich in der Hölle. So extrem ist das. Und dann bekomme ich Medikamente.
Frau Liliane, ich danke Ihnen und ich danke Ihnen dafür, dass Sie auch Ihre Not uns erzählt haben. Und wir sehen auch daran, Frau Magister Prügel, Familien sind nicht immer nur ein Hort des Segens und des Friedens, sondern vielleicht rüttelt uns das auch gerade ein bisschen wach, einfach um zu sehen, Familien sind auch oft Ursachen für ganz viel Leid, für Einsamkeit, für Streit, für lebenslange Kontaktsperren manchmal, für Menschen, die sterben, ohne sich mit ihren Eltern oder Kindern versöhnt zu haben. Wie kann man das jetzt mit unserem mit unserem Thema segnen, aber doch in Verbindung bringen?
Also ich möchte mich auch bedanken, Frau Liliane, für Ihr Zeugnis. Man muss sagen, auch die frömmste Familie ist ja nicht gefeit davor, und dass das Segen, dass einfach der böse Feind einfach einbricht. Menschen mit ihren verschiedenen Veranlagungen und Erfahrungen, da gibt's einfach auch viele Abstürze. Das Wichtige ist, auch muss man verstehen, es wirkt ja auch der Segen nicht einfach automatisch. Aber selbst wenn die Kinder sich auch nicht aus der Aura des Segens entfernen wollen, dann weiß man, es kommen doch so viele Einflüsse von außen. Und wir haben es nicht wirklich in der Hand. Sagen muss man auch, dass manchmal der Segen auch für gewisse Zeit ausbleibt, vielleicht nicht ausbleibt, aber dass die Familie schwere Zeiten durchlebt. Oft gibt es am Ende noch einmal ein gutes Ende. Oft bleibt sogar das aus, so hat man zumindest den Eindruck. Ich kann nur sagen, bleiben Sie selber, soweit Ihnen möglich ist, in dieser Aura des Segnens. Nehmen Sie Weihwasser. Sprechen Sie auch den kleinen Exorzismus. Ich verweise dann auch ganz gerne auf die sogenannte Benediktus-Medaille, die wiederum einen besonderen Segen in sich hat, nämlich die Verheißung, dass ein richtiger Exorzismus darauf geweiht ist. Und daher steht auf der Benediktus-Medaille zum Beispiel auch drauf, Vade retro Satan, also weiche zurück Satan. Also überall, wo ein besonderer Segen da ist, ist auch ein besonderer böser Feind auch da, der natürlich das nicht gerne sieht und der einfach ankämpft. Und daher beten wir auch zu Recht auch das Michaels Gebet, weil der Satan ein großes Interesse hat, da überall hinein zu zerstören. Und er ist ein Mächtiger. Aber Gott ist der Stärkere. Ich kann nur das sagen, vertrauen Sie drauf und nehmen Sie Weihwasser und befehlen Sie dem Satan zurückzuweichen.
Frau Magister Prügel, wir haben jetzt noch eine Hörerin in der Leitung. Ich begrüße eine Dame aus Köln.
Ja? Ja, guten Tag. Ich rufe aus Köln an und verfolge die Sendung jetzt seit dem Anfang. Ich bin verheiratet. Hm. Ich würde auch sagen, grundsätzlich glücklich. Hm. Wir haben zwei total süße Kinder, mein Mann und ich. Wir sind jetzt, heute ist übrigens unser kirchlicher Hochzeitstag. Ja. Wir sind jetzt 10 Jahre kirchlich verheiratet und 11 Jahre standesamtlich. Und ich finde es auch total wichtig, also ich glaube, ich hätte meinen Mann nicht geheiratet, wenn er damals nicht bereit gewesen wäre, dass wir uns durch das Sakrament der katholischen Ehe trauen lassen. Das war für mich absolut wichtig. Ich wusste intuitiv, das brauchen wir. So. Ja. Ich habe auch lange gebetet und geprüft, was die Ehe betrifft und habe von Gott auch ganz klar ein Ja bekommen für diese Ehe. Ja. Und darauf steht auch meine Ehe mit allen Schwierigkeiten, die wir haben.
Ja.
Mein Mann ist nicht getauft.
Ja.
Ich bin getauft und ich denke, dass ich auch, also weil ich Gott einfach brauche, intensiv auch aus den Sakramenten herauslebe, aber nicht, also ich mache das einfach, weil mir das, weil ich das brauche, so für meine Seele und auch als Kraft für die Familie.
Ja.
Jetzt ist es so, dass ich aber gleichzeitig, also ich bin sehr froh, dass ich jemand mal mit katholischem Glauben, mit Familie beschäftigt, weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich fühle mich von der katholischen Kirche im Bereich Sexualität, Intimität in der Ehe ein ganzes Stück allein gelassen.
Ja.
Wenn ich mit einem Priester in der Beichte darüber sprechen will, finde ich das sehr schwierig, obwohl ich sicher schon sehr offen sein kann.
Ja.
Ich versuche das zu praktizieren mit der natürlichen Empfängnisverhütung. Wir haben zwei Kinder.
Ja.
Und stoße aber immer und immer und immer wieder an ganz starke Grenzen.
Ja. Ja.
Meine Frage wäre, gibt es jemanden innerhalb der katholischen Kirche oder beschäftigt sich Ihr Verein quasi auch mit diesen Fragen.
Mhm.
Es ist jetzt so, wie gesagt, mein Mann ist nicht getauft.
Ja.
Und ich stoße da auch, was die Segnung der Kinder, also der steht mir überhaupt nicht dazwischen. So, das muss ich wirklich sagen.
Ja.
Aber ich merke auch, dass ich müde bin, den Glauben in unserer Familie zu vermitteln.
Ja.
Ich bin immer die Einzige, die sagt, lass uns mal beten vorm Essen.
Ja.
Ich bin immer die Einzige, die die Kinder segnet. Also er steht mir nie dazwischen. Er macht auch kein böses Wort oder so.
Aber er macht selber nicht mit.
Nein. Mhm. Und ich merke einfach, wie mir das fehlt, wie ich müde bin. Mhm. Und bete schon ziemlich lang für meinen Mann, also dass wir Jesus kennenlernen können, aber da tut sich eigentlich gar nichts.
Ja.
Außer, dass mein Mann halt sehr nett ist. So.
Ja, also ich, alles klar.
Ja, meine Frage ist, also ich merke, ich fühle mich gerade auch im Bereich Sexualität in der Ehe ziemlich alleingelassen von der katholischen Kirche, die wiederum relativ stringente Vorgaben hat.
Ich glaube, Sie haben jetzt ein ganzes Bündel von Fragen angesprochen. Mhm. Ich glaube, Sie sind bei uns da schon ganz richtig. Wir haben in Salzburg ein Referat für Ehe und Familie, das ganz auf dem Boden der Lehre der Kirche steht.
Gibt es das in Köln auch?
Ich glaube, Köln hat auch ein, könnte ich Ihnen einige gute Namen sagen. Wenn Sie wollen, können Sie nachher auch mich am Telefon anrufen, privat. Ich glaube, Sie können die Telefonnummer durch das Hörerservice empfangen, glaube ich, zumindest zu sagen.
Wird am Ende durchgesagt.
Genau. Okay. Aber ich möchte zwei Dinge doch ansagen. Erstens, Ihre Ihre Frage und Ihre Not betrifft unglaublich viele Menschen.
Das denke
Daher
ich.
Haben wir auch in dieser Reihe vom Referatium Familie der Diözese Salzburg, haben wir auch in dieser selben Reihe ein Buch herausgegeben, das nennt sich mit dem Titel Was, wenn der Partner nicht mitmacht? Also, wenn der Partner nicht mitmacht, so ist es mit der ISBN-Nummer drinnen. Denn es gibt so unglaublich viele Alleins in Ehen. Allein zum Beispiel im Glauben, wenn einer immer das Gefühl hat, er muss immer vorangehen und der andere macht sich nicht wirklich auf den Weg oder allein zum Beispiel in der Frage der Sexualität, natürlich Empfängnisregelung, oder auch allein dieses große Allein, wenn Eltern, gute Eltern ihre Kinder wirklich im Glauben, also im Hauskirche erleben, trotzdem gehen die Kinder plötzlich ganz andere Wege. Ich sage Ihnen, so ein großes Leid, so ein verschwiegenes Leiden, da muss man wirklich, das muss man sehen, wie Eltern darunter leiden. Mhm. Und so gibt es verschiedene Alleins. Mhm. Und das ist in diesem Buch Aufgabe, das ist richtig ein Trostbuch geworden. Mhm. Sagen möchte ich Ihnen dann auch noch, dass
wie heißt
es...
das Buch Allein?
Das Buch heißt, wenn der Partner nicht mitmacht.
Wenn der Partner nicht mitmacht.
Mhm. Ich möchte Ihnen eine Verheißung geben, die ist dann auch in dem Buch drinnen, gerade dort, wo trotz katholisches Ehesakrament und so weiter der andere eben nicht mitmacht. Es heißt, es gibt die Stelle, dass der eine im anderen gesegnet ist, wenn der eine eben nicht mitgeht, einfach sich nicht auf den Weg macht, ja, im Glauben. Bleiben Sie einfach dran, laufen Sie ihm auch nicht davon, aber bleiben Sie dran, machen Sie keine Zugeständnisse, dass jetzt Sie zum Beispiel resignieren und verzichten. Genau das sollte man eben nicht tun. Und diese Punkte und viele praktische solche Punkte sind auch angesprochen in diesem Buch, wenn der Partner nicht mitmacht. Wäre mal eine ganz eigene Sendung. Es ist wirklich ein Trostbuch mit sehr viel Praxis.
Also ich glaube, dieser Bereich, das würde ich gerne nochmal so abschließend sagen, der Bereich zwischen wenn Vater und Mutter, also Eltern, die in den Intimbereich von gläubigen Menschen, das ist ein Kapitel für sich, der wirkt sich ja auch auf die Kinder aus, auf die Familie aus. Weil wenn man Eltern ist, ist es ja schwer, auf Paar zu bleiben. So.
Ja.
Wenn aber jetzt noch jemand sagt, ich bin gläubig und Jesus ist mir wichtig, wie kann ich das leben? Und dann auch noch, wenn der andere zum Beispiel nicht böse ist, aber halt einfach anders.
Ich glaube, man muss auch etwas verstehen von der Person, was das eigentlich bedeutet, dass man trotz auch glücklichster Ehe, und das ist auch in dem Buch angesprochen, es gibt ja viele Alleins, auch in sehr glücklichen Ehen. Und man muss einfach dann wissen, dass der Mensch, auch in glücklichen Ehen, bleibt ja ein großes Stück Einsamkeit zurück, weil der Mensch geht nicht auf in anderen Menschen. Der Mensch ist anders konzipiert. Der Mensch geht nur auf in Gott. Nur Gott ist, sagen wir es mal ganz trivial, nur Gott ist fähig, dem Menschen seine Einsamkeit zu füllen. Und daher hat die Person, jede Person auch die Fähigkeit, sich abzugrenzen in einem bestimmten Bereich und dann wirklich seine Intimität mit Gott zu leben. Und das entspricht eigentlich auch dann später wieder das Leben in der Ewigkeit. Da wissen wir auch, da gibt es keine Verheirateten mehr. Da wird dann nur die Intimität mit Gott, da wird das Einssein mit Gott. Und das ist dann die letzte Glückseligkeit. Also man muss wissen, es gibt viele Alleins, auch in sehr glücklichen Ehen. Umso mehr Alleins gibt es, wenn die Ehen vielleicht mittelmäßig glücklich sind. Es ist nicht alles ein Versäumnis und Böswilligkeit, sondern der Mensch ist anders geschaffen. Der Mensch ist auf Gott hin geschaffen und nur Gott kann diese Einsamkeiten ausfüllen. Aber dann braucht es natürlich, wie lebt man das im Alltag? Und das ist auch in diesem Buch, glaube ich, doch gut auch dargestellt.
Dankeschön. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja.
Frau Magister Prügel, wir begrüßen jetzt Frau Dr. Kleinusch-Kamp am Telefon.
Ja.
Hallo, ich grüße Sie beide. Kleine Rüschkamp heiße ich.
Aha,
ein typischer westfälischer Name.
Gut.
Und ich bedanke mich ganz herzlich für diese Sendung. Und ich wollte nur sagen, ich war 57 Jahre glücklich verheiratet. Und wir haben Hauskirche gelebt, weil wir Jesus in der Mitte hatten.
Ja.
Und das haben wir uns immer wieder gesagt, bei allem Auf und Ab, bei allen vielen Kindern und Adoptivkindern. Also das konnten wir nur meistern, weil wir immer sagten, er geht mit uns.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis einer jeden glücklichen Familie und einer jeden Hauskirche, dass er da ist. Aber nun habe ich noch eine konkrete Frage an Sie, Frau Magister. Mhm. Diese Benediktus-Medaille,
ja.
Da habe ich schon ein paar Mal davon gehört,
ja.
Aber ich weiß nie, nun bin ich schon
gehen Sie
blind,
in ein Benediktinerkloster,
wo ich die bekommen kann.
Gehen Sie in ein Benediktinerkloster. Die müssen Sie, die
in
haben
Gerlewe?
Das Benediktiner.
Ja, bei uns in Gerlewe.
Ja, genau.
Das
genau.
Ist das
gehen Sie einfach einmal hin.
Ja, ja. Dann muss ich ja. Mal da jemanden beauftragen.
Ja.
Ja. Dann und ist es ja gut, dann kann ich die da ja mal bestellen.
Ja,
dann
und
kann
auch
ich
das
mal
Gebet.
Anrufen.
Lassen Sie sich auch das Gebet dazu geben, dann wissen Sie, wie groß
ja,
der Schutz
ich
ist.
Ich wollte die verschenken ja. An Menschen, die schwer zu kämpfen
zum
haben.
Zum Beispiel, ganz genau, ja.
Ja,
ich
und
das
auch die
so.
Auch immer segnen.
Hm.
Und ich segne, obwohl ich jetzt alleine bin, das wollte ich Ihnen mal sagen, jeden Tag alle meine Kinder und
ja.
Ihre Partner.
Ja.
Ich nehme Weihwasser.
Ja.
Und segne die in alle Richtungen.
Ja,
und
in alle
auch
Richtungen.
Die Enkelkinder. Damit
ja. Wunderbar.
Ich sie mit dem Segen einfange.
Ja.
Und das finde ich so wichtig.
Ja. Ja.
Und dafür muss ich immer Weihwasser im Haus haben.
Ja, ganz genau.
Dankeschön.
Ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und
darf ich noch etwas anfügen zur Anruferin, zur vorletzten Anruferin? Und zwar einfach, man sehnt sich natürlich, das Gebet mit dem Partner, also den Glauben mit dem Partner zu teilen. Wichtig ist, man muss aber wissen, dass die Ehe kennt ein dreifaches Gebet. Das eine ist das Gebet jedes Einzelnen. Man bleibt einsam vor Gott. Man wird auch letztlich allein sterben. Da geht auch niemand mit. Dann kommt das Gebet als Ehepaar. Das ist das Schwierigste. Wie uns Ehepaare immer berichten, dass man voreinander ganz diese Hüllen fallen lässt und sich hineinschauen lässt in die Gottesbeziehung und dann in diese Dreierbeziehung, also Mann, Frau und Gott im Ehebund. Und das dritte Gebet ist dann das Familiengebet. Und das geht dann wieder leichter mit den Kindern. Das Schwierigste ist also das Gebet als Ehepaar und nicht zu vergessen, es bleibt das einzelne Gebet aufrecht, auch in der glücklichsten Ehe, ganz einfach, weil die Person so verfasst ist. Ja, das
Dankeschön.
Wollte ich noch sagen.
Ja, danke noch einmal. Frau Magister Prügel, wir wollten aber noch auf die Segnungen von Haus und Wohnung zu sprechen kommen.
Ja.
Und Sie wollten auch noch erzählen über die Bücher, die die Hauskirche verfasst hat, beziehungsweise was es da gibt.
Ja.
Und das kann man dann nachher alles über die Hörerservice-Nummer auch weiterhin erfahren.
Ja, ganz richtig. Also es gibt, und ich glaube, das ist wiederum vielen bekannt, es gibt die Segnung von Haus und Wohnung. Da gibt es klarerweise die Erstsegnung von Haus oder Wohnung. Und da ist auch das Ritual und auch das Segensgebet in diesem Buch enthalten. Das Buch heißt Die Kirche erwacht in den Häusern. Dann ist das, und das ist in der Regel verbunden, wenn das ein Priester in die Wohnung kommt und das Haus segnet. Dabei ist auch die Möglichkeit, dass er die Kinder segnet. Wichtig ist, dass man sich das Segensgebet eigentlich aufschreibt, weil genau diese wenigen Sätze, die das kirchliche Segensgebet ausmacht, sind im Prinzip, sind die Segensgebete sehr kurz, aber diese Gebete sind die Verheißungen. Da kann man sich drauf stützen. Das ist eine Verheißung. Gott bürgt sich damit. Dann ist immer muss man auch eine Weihe und eine Segnung auch erneuern, deshalb erneuern wir sie auch immer wieder. Und da gibt's dann die Haussegnungen, gibt es drei besondere Segnungen um die Weihnachtszeit. Ursprünglich gab es vom Heiligen Thomas bis zum Festerscheinung des Herrn, also drei König, gab es einige Rauchnächte. Eine ganze Reihe, 9 glaube ich, wenn ich jetzt, bitte mich nicht festzunageln. Sie haben sich dann, die Kirche hat das reduziert auf 3 Nächte mit Haussegnungen. Der erste ist der Abend am der Heilige Abend, das ist der erste. Das zweite ist dann der Silvester, also am Abend vor dem Neujahrstag, wobei man sagen muss, der Abend gehört liturgisch gesehen immer schon zum nächsten Tag. Also es ist die Segnung eigentlich vom Jahresbeginn, vom bürgerlichen Jahresbeginn und zum Abschluss die Segnung mit den Dreikönig, weil das einfach zum Dreikönig, weil das einfach dazugehört zum biblischen Bericht von den Dreikönigen. Diese Segnung hat dann wiederum ihre ganz bestimmten Riten und ihre ganz bestimmten Gebete. Es ist einfach so, es zieht die ganze Familie betend, das ist das Entscheidende, durch Haus und Hof mit einem Weihrauch, mit einem Weihwasser und eben betend. Es ist immer das Segensgebet dabei für die drei Abende, für jeden dieser drei Abende ein anderes. Und der Abschluss der Segnung geschieht im Haus, also vor dem Hausaltar, vor dem Kreuz. Zuerst zieht man betend, nämlich mit einem gesetzlichen Rosenkranz, den du Jungfrau zu Bethlehem geboren hast, ist ganz klar das Segensgebet für den Heiligen Abend. Und am Ende versammelt sich dann die Familie vor dem Hausaltar, vor dem Herrgottswinkel, und dort ist dann zum Abschluss das Segensgebet. Das ist die einfache Form. Es gibt dann auch eine feierlichere Form, die machen manche dann am Silvesterabend, also für den Jahresbeginn. Da kann ich Ihnen nur sagen, wenn ich jetzt, ich habe das vor mir sehen, die ziehen durch das Haus und dann hat jeder Raum oder wichtige Orte, wenn es ein Bauernhaus ist, haben ein eigenes Segensgebet. Es ist klar, dass das Wohnzimmer gesegnet wird mit einem Gebet, dann das Schlafzimmer der Eltern, Kinderzimmer, Arbeitsraum. Es kommt etwas ganz, was mich selber sehr bewegt hat, wie ich das erste Mal dabei war. Es ist die Segnung des Brunnens. Also ein Bauernhof hat oft einen Brunnen, das ist die Wasserquelle. Und wenn man weiß, wie wichtig die Wasserquelle für das ganze Hauswesen ist, dann geht es einem eigentlich wirklich, zieht es einem die Haare auf, dass auch die Wasserquelle gesegnet wird mit einem wunderbaren Segensgebet. Ich lese vielleicht das stellvertretend vor. Es gibt ja dann auch noch die Segnung im Stall und in der Scheune und dann das Abschlussgebet. Aber die Wasserquelle zum Beispiel, der Brunnen, also die Wasserquelle, der Vorbeter betet durch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, der bei der Hochzeit Wasser in Wein verwandelt hat, sei gesegnet dieser Brunnen, diese Wasserquelle. Möge sein Wasser nie versiegen. Wenn man weiß, es gibt heute schon Dürrezeiten, auch in unseren Breiten. Ich habe selber so ein erlebt, ich war so bewegt, wie ich das Segensgebet gehört habe. Möge sein Wasser nie versiegen, sondern immer rein, klar und gesund fließen zur Erfrischung für Menschen und Tiere. Der Herr schenke, dass uns durch die Barmherzigkeit Gottes ein Strahl jenes anderen Wassers berühre, von dem er verheißen hat, dass es fortströme ins ewige Leben. Also das sind einfach diese Segensgebete von der Kirche verfasst, von denen sagt man ja, sie wurden erstellt von geistlichen Menschen, die, bevor sie ein Gebet niedergeschrieben haben, haben sie gefastet, dass Gott das Gebet forme und durch ihre Fingern fließen lasse und nicht irgendwelche Kommissionen. Ja, also das ist schon sehr bewegend. Und ich habe dann ganz zum Schluss, ist dann noch meine eigene Anfügung gewesen, wie leicht lässt sich hier das Haus, das moderne Haus von heute einfügen. Ich darf Ihnen sagen, ich segne meinen PC zu Hause, wenn ich die Haussegnung mache, also meinen Computer, und bitte, dass er nicht abstürzt. Oder auch unser Auto.
Frau ja. Magister Prügel, jetzt haben Sie aus Versehen eine ganz tolle Überleitung gemacht. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Magister Prügel, und auch den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Mitmachen. Liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Informationen zur Sendung erhalten Sie bei unserem Hörerservice mit der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Sie können sich die Sendung aus dem Internet als Podcast
downloaden unter www.horeb.org. Es verabschiedet sich jetzt ganz herzlich von Ihnen Katja Karif und wünscht Ihnen für diesen Tag Gottes Segen.